Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
Hallo miteinander und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Konvers. Wir freuen uns sehr über all die, die wieder eingeschaltet haben und uns zuhören. Und auf das heutige Thema sind wir eigentlich, Stefan, per Zufall gekommen. Wir haben nämlich etwas recherchiert und sind auf die 7 Todsünden gekommen und haben dann gefunden, eigentlich wäre das hochspannend, mal über die 7 Todsünden zu reden, weil das alles Themen sind, die wir meinen, sind hochaktuell und wir alle sind nicht frei von diesen Sünden. Und haben dann aber auch gemerkt...
Man nennt sie ja in der katholischen Kirche auch Wurzelsünden.
Wurzelsünden.
Weil man quasi wie sagt, der Wurzel von allem Schlechten, was du irgendwie kannst machen, ist ganz, ganz am Schluss eine von diesen 7 Sünden.
Okay, spannend.
Und darum Wurzelsünde.
Spannend. Ja. Spannend, nein. Ja. ich habe diesen Ausdruck noch nie gehört, aber ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das stimmt. Und wir haben dann auch gemerkt, als wir ein bisschen über die 7 Todsünden geredet haben, dass das natürlich viel zu viel wäre, alle 7 in einer Folge, in eine Folge hineinzupacken, das würde bedeuten, dass wir da mehrere Stunden reden und das wollen wir ja nicht. Wir haben uns eigentlich mal die 30 Minuten auferlegt und haben dann gesagt, wir wollen mal über eine schwätzen und eine, die uns beide gerade total angesprochen hat, ist Neid. Ich habe mir dann überlegt, ist die Farbe vom Neid grün oder gel?
Gel. Man wird gel von Neid. Grün ist die Hoffnung.
Ja.
Grün ist die Hoffnung, aber man wird gel von Neid.
Gel von Neid. Ich habe irgendwie so eine, wenn ich jetzt an Neid denke und müsste das mit einer Farbe zeichnen oder zum Ausdruck bringen, dann wäre das für mich, glaube ich, so ein Giftgrün. Weißt du, vielleicht so ein Grün, das fast so ins Gelbliche hineingeht. Aber du hast natürlich recht. Das
bei heisst, mir violett, Sibyl. Bei mir sicher? Violett. So ein ganz lähmendes, langweiliges Violett.
Ah, lustig. Ja. Ah nein, das finde ich jetzt gar nicht, weil ich das Neid nicht ein lähmendes Gefühl finde, sondern eher ein giftiges. Also wenn wir...
Ich finde es so geil, dass wir zwei gerade über Farbe reden. Wenn du das Wort hörst, welche Farbe siehst du denn?
Und jetzt tun wir noch tanzen, was es in uns innen auslöst. Um gerade in Medias Res gehen, Neid ist doch etwas, wir sind ja beide, kennen Neid, oder? Wir sind ja beide nicht frei von Neid. Ich nehme an, niemand ist das. Nein. Und das ist doch ein giftiges Gefühl. Das ist doch ein sehr unangenehmes Gefühl. Und es ist doch ein Gefühl, wo auch irgendwo schambehaftet ist. Also man will nicht neidisch sein. Und es ist sicher auch etwas, wo man eher nicht zugibt, dass man neidisch ist. Und es ist schon ich finde, es ist so ein giftiges Gefühl. Ich finde jetzt nicht, dass es ein lähmendes Gefühl ist, sondern eher eins, das einem vielleicht sogar noch antreibt und man sagt, möchte ich das auch erreichen, oder?
Sibyl, aber das finde ich jetzt schon interessant, oder? Weil ich glaube, es gibt so etwas, wo ich würde Neid nennen, und es gibt nachher etwas, was ich eher inspirierend finde. Also, wenn jetzt jemand zum Beispiel etwas sehr gut kann, zum Beispiel Tischtennis spielen oder so, dann bin ich nicht neidisch in dem Sinn, sondern eher so herausgefordert. Und ich denke so, wie lange brauche ich, bis ich einen Satz gewinne gegen dich? Oder so. Also weißt du, dann kommt so das Kompetitive. Und dann finde ich aber, ist es irgendwie wie nicht neid, sondern dann ist so Challenge accepted. Mhm. So. Und neid ist aber für mich eher so das, ich fühle mich so ein bisschen hilflos und denke, ich habe gar keine andere Möglichkeit mehr, als das abzuwerten, was die andere Person hat oder kann oder macht. Dass es mich gar nicht irgendwie selber in eine Handlung bringt oder so, sondern einfach, dass ich denke, ich muss das jetzt schlecht machen.
Also ich glaube, es kommt eben sehr darauf an, ob man sich mit dieser Person vergleicht oder nicht. Also weißt du, jemand, der jetzt zum Beispiel ganz gut kann, wie du jetzt gesagt hast, Tischtennis, Ping-Pong spielen oder Tennis spielen oder so, ist mir, wo überhaupt keine Ambitionen hat im Ping-Pong oder Tennis spielen, einfach völlig egal. Und dann kann ich das natürlich ganz wie soll ich sagen, grosszügig anerkennen, dass das ganz toll ist, wie gut die Person kann Ping-Pong spielen oder Tennis spielen, weil das nicht etwas ist, was ich auch gerne würde können. Mhm. Ich glaube, es ist eben anders, wenn
aber du nennst dann eine Person etwas kann, was ich eigentlich selber auch... sich in ganz vielen Untersuchungen...
Oh, jetzt haben wir... Sorry, Stefan, schnell.
Jetzt haben wir voll einander reingeredet. Wahrscheinlich haben wir jetzt gerade wieder so eine Überschneidung gehabt, dass ich dich nicht mehr gehört habe.
Genau, wir haben das eben...
Und du mich wahrscheinlich auch
vielleicht müssen wir das schnell erklären. Wir haben das leider, weil wir immer noch nicht vor Ort im Reflab-Studio sind.
Zibil wohnt darum auf dem Land.
Jawohl. Auf dem Land, 10 Minuten im Zentrum von Zürich wohne ich auf dem Land.
Ich bin ja so neidisch.
Das ist jetzt ein Insider von uns zwei. Wir haben manchmal eine Verzögerung und es tut uns leid, wenn es manchmal Irritationen gibt. Wir reden uns also eigentlich selten rein und wir tun eigentlich auch immer adäquat schnell reagieren, aber das ist manchmal an dieser Verbindung gelegen, dass das manchmal ein bisschen
einfach nicht möglich.
Genau.
Genau. Aber Sibyl, du hast jetzt vorher etwas mega Interessantes gesagt. Du hast gesagt, wenn es so etwas ist wie Tennis oder irgendwie so etwas, also wo irgendwie weit von mir weg ist, dann entwickle ich keine Neid. Und ich habe, als ich so ein bisschen recherchiert habe für unseren Podcast, habe ich gesehen, dass so, es gibt psychologische Studien, die zeigen, dass je ähnlicher du eine Person zu dir einschätzt, desto intensiver empfindest du Neid.
Genau, aber das ist ja völlig klar, oder? Also, du bist ja eigentlich nur auf das neidisch, was du auch gerne hättest oder könntest oder was dir irgendeiner Art und Weise zuteil werden würde. Das kann ja auch Aufmerksamkeit sein oder so. Und Sachen, die du gar nicht unbedingt willst, wo du auch nicht findest, machen dich als Person aus, die sind dir einfach gleich, wenn dir jemand gut kann.
Ja.
Und, ich glaube, der Neid, eben, das haben wir vorher gesagt, der treibt uns ja auch an. Also eben, wir sind auf das neidisch, was wir gerne hätten oder könnten oder eben, was uns zuteil werden würde. Und in dem Neid finden wir unter Umständen auch den Antrieb, eben besser, vermeintlich besser zu werden, was auch immer das dann heisst, dass wir das auch haben. Also ich glaube, Neid kann durchaus, um jetzt mal etwas positiv zu sagen, ich glaube schon, es ist ein relativ destruktives Gefühl, aber es kann einem anspornen.
Genau. Und ich glaube, das passiert ganz, ganz häufig bei Menschen, die einem besonders nahe sind, wie zum Beispiel Geschwisterte. Also ich kann mich noch erinnern, bei mir ist so die grösste Neidgeschichte mit meiner Schwester ist sicher so gewesen, die Schulzeit. Also so Primarschule sind die ersten zwei Jahre, das ist noch gegangen. Aber nachher dann so dritte, vierte, fünfte Klasse und Sekundarschule und so. Das habe ich furchtbar gefunden. Weil meiner Schwester ist alles so leicht gefallen. Die ist einfach durch die Schule durch, als wäre das irgendein Freizeitprogramm. Sie hat es nicht schwierig gefunden, still zu sitzen. Sie hat es nicht schwierig gefunden, Hausaufgaben zu machen. Sie hat gewusst, wenn sie irgendeinen Test hat. Und sie hat irgendwie sogar Geduld gehabt, auf das Zeug zu lernen und so. Und ich habe einfach alles andere im Kopf gehabt als die Schule. Und bin so schlecht gewesen. Ich habe ja sogar eine Klasse wiederholt, dann in der Sek. Weil ich wirklich hochkant rausgeflogen bin und das einfach nicht geschafft habe. Und meine Schwester ist so easy durch das Türe und da bin ich schon manchmal mega neidisch gewesen.
Aber das ist jetzt interessant, weißt, bist du neidisch gewesen? Einfach, also gut, das kann man ja verstehen, weil ihr das so leicht gefallen ist und das ist natürlich angenehmer, wenn einem das leicht fällt. Bist du auch neidisch gewesen, weil sie eben deine Schwester ist und das, was dich mit deiner Schwester verbindet, ist, dass ihr die Aufmerksamkeit von den Eltern teilen müsst, oder? Und dass ihr beide gerne
die Aufmerksamkeit... Ja, vor allem die Anerkennung.
Genau, die Anerkennung und Aufmerksamkeit. Und ihr wettet die ja beide gerne haben. Und du hast wahrscheinlich das Gefühl gehabt, deine Schwester hat mehr Anerkennung von deinen Eltern, weil sie das so gut macht. Also ich glaube, eben der Neid hat sich vor allem auch darauf bezogen, dass sie dann Anerkennung hat von jemandem, wo du auch gerne Anerkennung hättest. Ich glaube, wenn das einfach ein Klassengespändli gewesen wäre, wo du sonst nicht so ähnlich gewesen wärst, wäre das eben gleich gewesen. Also ich glaube, der Neid resultiert aus den gleichen Bezugspersonen, wo ihr euch die Anerkennung und die Aufmerksamkeit teilen müsst. Und ich glaube, das ist eben etwas, wo der Neid auch ausmacht. Also es ist wirklich, eigentlich ist ja Neid ein Stück weit auch ein Beziehungsgeschehen. Also zu Menschen, wo man einfach nicht in Beziehung steht, hat man, in den meisten Fällen ist man da auch weniger neidisch. Man ist ja, glaube ich, auch auf die...
Ja, das stimmt.
Oder hast du das vorher schon gesagt? Man ist ja, glaube ich, auf die Leute am neidischsten, wo auch einem am nächsten stehen.
Ja, also am nächsten und am ähnlichsten.
Ja, genau,
das ist irgendwie wichtig, oder?
Genau.
Ja. Ich meine, es gibt ja so die archetypische Neidgeschichte, ziemlich am Anfang in der Bibel mit Kain und Abel.
Ah, das sind Geschwister, die.
Beide ihr Opfer bringen, genau, zwei Brüder, oder? Beide bringen ihr Opfer. Und der liebe Gott ist halt irgendwie ein bisschen parteiisch und hat einfach das vom Abel viel lieber, oder? Das Opfer. Und der Kain gerotet ja dann so in Rage, dass er den Abel erschlägt und tötet. Und ich finde es wirklich bezeichnend für die Geschichte, dass es zwei Menschen sind, die quasi das Gleiche machen um Gunst von Gott, also quasi vom gleichen Maßstab, von der gleichen Autorität streiten. Und dass es nachher wirklich zu etwas führt, was ja katastrophal ist. Also es ist ja nachher nicht so, dass irgendwie der liebe Gott dann sagt, ah, okay, ich habe nicht gewusst, dass der Kain so stark ist, ich hätte ihn eigentlich ein bisschen mehr sollen wertschätzen, oder? Sondern der arme Typ wird ja nachher verbannt, oder? Es gibt das Kainsmal etc. Es ist wirklich so eine Geschichte, wo schon mal ganz am Anfang kaum Leben irgendwie mehr als zwei Menschen zusammen so die grosse Tragödie zeigt. Neid ist sofort rum, oder?
Ich glaube auch, dass das Neid etwas Urmenschliches ist. Und das zeigt sich auch darin, eben, du hast jetzt gesagt, schon ganz am Anfang von der biblischen Text kommt die Neid-Geschichte vor. Neid ist eine von der Todsünden. Neid ist aber auch eines von der 10 Gebote, also natürlich der Verbot vom Neid, oder? Also du sollst nicht begehren, da alles, was da dein Nachbar hat. Ich glaube, dass das...
Also weder Frau, noch Haus, genau, noch Hof, noch irgendwelche Tiere.
Also das zeigt schon, dass das nicht etwas ist, wo wahrscheinlich Menschen noch nie frei davon gewesen sind. Und ich glaube eben auch, weil nicht irgendwo Ausdruck auch von dem ist, dass wir uns selber wertvoll sind. Also dass wir selber, wie soll ich sagen, ja, uns wertvoll sind. Also wir wollen, und dass auch das, was wir machen, für uns wichtig ist. Also es gibt einfach Sachen, die wollen wir gut machen und für die wollen wir Anerkennung bekommen. Und auch ganz grundsätzlich, wir als Person wollen Anerkennung bekommen. Und ich glaube auch, Menschen, die ganz besonders neidisch sind, ohne da jetzt zu viel Küchenpsychologie betreiben, aber das sind vielleicht auch Menschen, die tatsächlich in grundlegend Anerkennung verwehrt worden ist. Also ich glaube, ein Mensch, der mit einer Grundanerkennung für das, was der Mensch ist, oder? Ohne dass er gross etwas hat müssen leisten, also ganz reformatorisch, oder? Ja zu dir als Person mit dem, was du bist, ohne etwas zuerst müssen leisten. Ich glaube, wer das wirklich so als im wahrsten Sinne des Wortes in die Wiege gelegt bekommen hat, also mit dem Anerkennungsgefühl hat dürfen aufwachsen, ich glaube, der ist besser vor Neid geschützt als jemand, der irgendwo immer das Gefühl hat, ich muss mir die Anerkennung zuerst verdienen, ich muss um die Anerkennung streiten, ich muss um die kämpfen. Ich glaube, dort ist Neid unter Umständen ein viel grösseres Thema.
Ich glaube das auch. Und ich glaube, das ist ja so das Bittere bei dieser Kain- und Abel-Geschichte, dass sie ja eigentlich beide alles richtig machen. Es ist ja nicht einmal so, dass man jetzt müsste sagen, ah, Kain, Mann, du hättest ja Gott auch mal müssen ein Opfer bringen, sondern der macht das ja tatsächlich. Aber es kommt irgendwie einfach nicht an. Und es kommt ganz offensichtlich sogar viel, viel schlechter an, als das, was sein Bruder macht. Und ich glaube, jetzt gibt es so wie zwei Arten, wie man auf das erste Gefühl, so das Stechende vielleicht vom Neid kann reagieren. Es kann irgendwie so ein Ansporn werden, man kann irgendwie probieren, gleich gut zu werden wie der andere oder besser oder so. Das ist ja eigentlich das Tolle am Neid. Also, dass man irgendwie kann sagen, es hat so eine motivierende Kraft. Aber ich finde, es kann auch in so etwas reinführen, weißt du, was so wie eine Frust oder eine Ohnmacht ist, die nachher ständig bleibt und so das ganze Weltbild wird negativ. Also so Leute, wo man nämlich gesagt, die sind verbittert oder so. Dort stelle ich mir immer vor, dass da wahrscheinlich irgendwie viel Neid und Missgunst und so im Hintergrund ist, wo sich irgendwie immer wie Täufer absetzt und immer wie fester wird, ohne dass sie das irgendwie können auflösen, oder?
Und bei Kain und Abel ist es ja noch so, ich meine, die beiden haben ja unterschiedliche Voraussetzungen. Also sie machen ja nicht das Gleiche und der eine kommt Lob und Anerkennung über und der andere nicht. Sondern sie haben unterschiedliche Voraussetzungen, wo sie sich wahrscheinlich auch nicht selber gegeben haben. Also der eine, der macht Ackerbau oder muss Ackerbau machen Und der andere, der hat eben Tier und ist Hirte, oder? Und der eine, beide machen in dem Sinn das Gleiche, dass sie einen Teil von ihrer Ernte oder von dem, was sie erwirtschaftet haben, verbrennen. Und jetzt ist es einfach so, das wissen wir beide auch, dass Fleisch, das verbrennt, den lieblicher Duft hat als irgendein paar Gräser. Und dementsprechend ist halt dann auch, Gott findet einmal, schmeckt das gut, und beim anderen Mal so ein bisschen, okay, oder? Und ich glaube, das ist eben...
Also vielleicht einfach noch schnell einfach für alle Veganer. Ich glaube, das ist irgendwie jetzt eher so eine Geschichte, die damit zu tun hat, dass, das hat ja der Karel von Scheik, hat das doch so schön in seinem Buch, dass du irgendwann eine Erinnerung hast an die Leute, die sind sesshaft geworden und haben auch von Landwirtschaft betrieben. Also vorher so die Jäger- und Sammlerkultur, oder, was es gegeben hat. Für das steht ja eigentlich der Abel. Und der Kain wäre so der Sesshafte, der das Feld beackert. Ob das jetzt genau so war, ist völlig egal. Oder? Aber wahrscheinlich hat es mehr mit dem zu tun, als mit der Frage, ob Gott ein Veganer ist.
Ja, das wäre ja jetzt auch wirklich in die biblischen Texte etwas hineingelesen, wo damals schlicht kein Thema war. Ja. Aber ich glaube, sie erzählt eben etwas, wo immer wieder mit unserer Lebensrealität ganz viel zu tun hat. Weil, dass wir mit unterschiedlichen Bedingungen ins Leben starten und unser Leben leben, in verschiedenster Hinsicht, das ist einfach so. Und jetzt kann man sagen, ich kann mich ständig mit anderen vergleichen. Und ein Stück weit gehört das, also der Vergleich gehört sicher zum Menschen und niemand ist frei vom Vergleich. Und wir, wenn wir jetzt gerade auch die Entwicklung von Kindern anschauen, wir lernen ja auch. Wir lernen auch durch den Vergleich mit anderen, oder? Also das ist etwas, das gehört zum Menschsein dazu, denke ich. Indem, dass wir uns mit anderen vergleichen, indem wir schauen, wie es andere machen, lernen wir auch etwas. Aber wenn das ständige Vergleichen und das eigene Glück davon abhängt, was der Vergleich dann unter dem Strich zeigt, dann wird es ganz schwierig. Also ich glaube...
Ja.
Nochmal, wenn man kann aufwachsen irgendwo im Gefühl von, es geht doch in erster Linie mal darum, was mache ich aus dem, was mir gegeben ist. Und in dieser konkreten Situation, in der ich bin. Und eigentlich muss ich mal einfach auf das schauen und da für mich definieren, was will ich da eigentlich erreichen, was ist mir wichtig. Und das hat nichts mit dem zu tun, was die anderen machen. Ich glaube, wenn man diesen Blick ein bisschen mehr kann schärfen und dem ein bisschen mehr Gewicht geben als der Blick auf und was machen dann eigentlich die anderen und was haben die anderen und was wird ihnen an Anerkennung zuteil. Ich glaube, da kommt man wirklich sehr, sehr viel entspannter durchs Leben. Und das ist so ein bisschen etwas, wo man auch ein bisschen steuern kann. Also auf was lege ich jetzt den Fokus? Lege ich darauf, was mache eigentlich ich? Was ist mir wichtig? Was definiere ich mir selber für Ziel, sage ich jetzt einmal, oder eine Sache, die mir am Herz liegt. Oder immer der Blick rechts und links, was machen dann die anderen. Das ist etwas, was man ein bisschen steuern kann, finde ich.
Ja, das kann man sicher steuern. Und man kann ja schauen, woher dass man so quasi seine Aufmerksamkeit lenkt, in vielen Fällen. Ich kenne eben beides von mir. Also, neuem kann ich das sehr, sehr gut. Ich mache ja jetzt irgendwie seit einem Jahr so ab und zu einen Volkslauf oder so mit, oder? Und das ist kein Geheimnis, ich bin nicht wahnsinnig begabt für das. Also das ist jetzt einfach nicht mein Talent, oder? Also wenn man sich so einen Viktor Rötlin anschaut zu seinen besten Zeiten und mir, dann merkt man einfach, der Stefan wird wahrscheinlich nie richtig, richtig schnell. Aber das macht mir wie nichts, weil ich einfach immer so denke, ich habe ja dort mein eigenes Ziel und ich probiere einfach das zu machen und dort bin ich so weit weg von den ganz Guten, dass es mir wie egal
ist.
Ich kenne aber das andere.
Darf ich schnell reingrätschen?
Ja.
Ich glaube, das ist jetzt gerade etwas ganz Wichtiges, was du da sagst in Bezug auf den Neid. Du vergleichst dich auch mit dem Viktor Rötlin nicht, weil es dir klar ist, dass das ein Vergleich ist, der nichts bringt. Da kannst du noch verlieren. Aber schau, ich mache dir jetzt ein Gedankenspiel. Die Fremdsein, deine Frau, sagt plötzlich, hey, dass du im Fall so joggst, finde ich recht cool. Weißt du, ich mache das auch. Oder? Oder es kann auch dein Nachbar sein, der so ein bisschen mit den gleichen Bedingungen startet. Ihr sind beide so ein bisschen mässig begabt. Aber er ist, und ihr geht zusammen joggen und fangen so ein bisschen an zu trainieren. Und er ist einfach plötzlich viel, viel besser wie du. Also er hat viel schnellere Trainingserfolge und irgendwann sagt er zu dir, oder es bringt es nicht mehr, wenn wir miteinander laufen, weil ich bin einfach schneller wie du. Das würde ich viel mehr stressen und das würde ich viel mehr neidisch auf ihn schauen lassen, behaupte ich jetzt. Und du würdest viel mehr schauen, hey, warum gelingt ihm dann das so? weil er das immer wieder bei der Ähnlichkeit, oder? Weil er mit ähnlichen Voraussetzungen gestartet ist wie du. Und dann aber plötzlich ist er viel besser. Und das würde ich dann anfangen, zumindest mal ins Fragen bringen, warum ist das echt so?
Ja, das könnte sein. Ich glaube, es wäre jetzt noch entscheidend dort, wie wichtig, dass man etwas findet. Genau, ja. Aber auf jeden Fall geschenkt, oder? Das wäre viel schlimmer der Nachbar als der Viktor Rötlin, ja. Aber, wo ich wirklich mal nie erlebt habe, wo mich echt so hat auffressen und wo nicht geil war, war an der Uni. Mhm. Also ich habe an der Uni meine Diss gemacht. Und das ist so eine Zeit, wo du irgendwie in einer Selbstverständlichkeit lebst, dass du jetzt einfach grosse Berge klimmst und da scheint nachher die Sonne und es ist schön. Und das ist völliger Bullshit, weil du läufst irgendwie dorthin. Ehrlich gesagt geht es meistens abwärts als aufwärts. Stossest du Türen auf und dahinter ist einfach ein riesiges Labyrinth, wo überhaupt nicht klar ist, was jetzt irgendwie weitergeht. Und von allen Seiten wird auf dich eingeredet. Die einen sagen, ja, jetzt musst du unbedingt ins Ausland, unbedingt USA. Oder USA ist schon lange vorbei, China wäre jetzt interessant. Weißt du, oder irgendwie so Zeug. Und du denkst so, hey Leute, ich habe eine Familie, Mann. Also ich verdiene an so einer Uni etwa so viel, dass ich die einmal im Jahr besuchen kann, wenn es hochkommt. Oder? Also das ist völlig, völlig nicht möglich. Und auf der anderen Seite siehst du nachher, dass du so in einem Betrieb bist, wo es genau eine einzige Kaste gibt, die dort gut lebt. Und das sind Professorinnen und Professoren. Und das ist so krass, oder? Also wenn du dir so vorstellst, so als Assistent, wenn du es gut hast, dann hast du so eine 75%-Stelle und du verdienst schon etwa 4'500 Franken im Monat. Und du bist aber quasi die ganze Zeit so in der Hoffnung, du könntest aber einmal zu denen gehören, die 15'000 Franken im Monat verdienen und 100% arbeiten und wo niemand mehr fragt, ob sie irgendetwas publizieren. Sondern wo einfach so dort parkiert sind und so ziemlich können machen und lassen, was sie wollen. Und das, also habe ich wirklich so wie gemerkt, es ist irgendwie so wie möglich und erreichbar, es ist aber nicht das, was du hast. Und dort ist bei mir wirklich so eine Form von Neid entstanden, die nicht geil war. Mhm. Also, wenn ich wirklich so habe gemerkt, hey, ich werde ständig unzufrieden. Also, ich habe dann mein Sys-Verfahren abgeschlossen und so. Und einfach gemerkt, hey, ich bin irgendwie latent immer so ein bisschen unglücklich und hässig. Mhm. Und das ist wirklich so der Zusammenhang, den ich nie erlebt habe, also etwas, das auch nicht mehr produktiv ist oder auch nicht mehr motivierend oder so, sondern das einfach so in eine Resignation führt, die nur noch lähmt und wo alles irgendwie keinen Spass mehr macht.
Aber einfach, weil du in einem System gsi bist, wo eigentlich der ständige Vergleich mit anderen, die an einem ganz anderen Ort sind und plus minus gleich machen, eigentlich systemimmanent ist, oder? Also du hast das wie, das ist ja da, eben, du hast ja das beschrieben, das ist wahrscheinlich auch so die Anreizstruktur, die es dann braucht, um auch so das nötige Ellbogen, wie soll ich sagen, Durchsetzungsvermögen haben, zum Weiterkommen. Also das ist irgendwo dort drin. Aber weißt du, dort kann ich dann nicht irgendwo nachvollziehen, weil er glaube ich, eben wirklich auch ein Stück weit gewollt ist. Also du hast da die Kasten, wo das erreicht hat. Mhm. Ich nehme jetzt das Wort von dir auf. Und du hast die vielen, die gerne ein Teil von dieser Kasten möchten sein und darum ellbögeln und machen und tun, dass sie ein Teil werden. Und so ist das System aufgebaut. Wo mich dann nicht viel, viel, viel mehr irritiert und wirklich zu einem grossen Teil auch befremdet, ist zum Beispiel in der Kirche. Und in der Kirche meine ich jetzt auch unter den Pfarrerinnen und Pfarrer, oder? Weil die Pfarrerinnen und Pfarrer haben das jetzt genau nicht. Pfarrerinnen und Pfarrer haben alle ungefähr die gleichen Arbeitsbedingungen, haben die gleichen Lohnkriterien, abhängig noch ein bisschen von gewissen kantonalen Eigenheiten. Aber sonst sind eigentlich alle plus minus in der gleichen Situation und sie sind doch alle eigentlich einem höheren Zweck und Ziel verpflichtet, in dem Sinn, dass ich meine, ihnen sollte doch allen die Institution reformierte Kirche am Herzen liegen. Und was ich dann nicht kann verstehen, ist, dass man sich teilweise nicht kann freuen, aufrichtig freuen, wenn andere etwas machen, wo die reformierte Kirche, ich sage es jetzt mal so einfach, in einem guten Licht dastehen lässt. Ja. Oder? Also in ein gutes Licht drückt, oder dass man sieht, hey, das macht ja die reformierte Kirche, das ist toll. Dass man sich Inspiration holt und sagt, hey, das ist so eine gute Idee. Also das ist zum Beispiel mir schon mehrfach so gegangen, dass ich etwas gesehen habe, jetzt gerade auch in dieser Pandemiezeit. Ich weiss noch, ich muss jetzt gerade namentlich sagen, von Roland Portmann mal etwas, wo er bei sich in der Gemeinde ins Leben gerufen hat. Ich habe das gesehen, habe es total toll gefunden, habe ihn angeschrieben und gesagt, hey, das finde ich lässig, ich will das bei uns auch machen. Wie siehst du das? Darf ich da die Ausschreibung übernehmen? Ich weiss nicht mehr genau, wie es gelaufen ist. Und dann hat er sofort gesagt, ja klar, oder? Und wir haben das nachher auch bei uns in der Gemeinde ins Leben gerufen. Und das würde ich mir viel mehr wünschen, dass man so ein bisschen sich freut an dem, was gelingt, oder auch einmal, weißt, so ein bisschen das, was man heute ja immer unter Best Practice subsumiert, dass man sagt, ich gehe mal schauen was, und frage auch, ist das bei euch gelungen, oder was habt ihr für Erfahrungen gemacht, dass es gelingt oder warum es eben nicht gelingt. Und so in einem Austausch ist, anstatt dass alles so irgendwie ihrem eigenen Gärtchen werken und hoffen, dass sie irgendwo oben ausschwingen und auch so zum Teil wirklich missgünstig sind. Ich will überhaupt nicht sagen, dass das viel vorkommt. Ich erlebe eher wirklich auch einen guten Austausch. Immer mehr sogar. Immer mehr. Ich erlebe immer mehr, gerade auch noch unter den jüngeren Generationen, wie ich es bin, wo wirklich sich austauschen, Ideen teilen, sich freuen aneinander. Aber ich muss schon immer wieder sagen, ich erlebe immer wieder auch so ein bisschen Missgunst und eben auch Neid oder dann sogar ein Schlechtmachen oder von dem, was gemacht wird. Und das finde ich gerade in einer Kirche echt schwierig und irgendwo auch für mich absolut nicht nachvollziehbar.
Okay, es ist also, kann ich alles verstehen. Und ich glaube, was bei Pfarrpersonen sehr oft noch dazukommt, ist, dass sie ja im Moment, wo sie den Neid haben, merken, dass sie hinter ihren eigenen Ansprüchen zurückfallen und dann auch noch ein schlechtes Gewissen haben dafür. Also ich kenne relativ selten nüchterne Pfarrpersonen, wo sich so über eine andere Pfarrperson äußert, dass der Neid wirklich so ganz offen zutage tritt. Sondern ich kenne eher so das, dass man sagt, kennst du Hinterduckungen führt schon, Sibyl, die machen dort eine mega tolle Kinderkille und die haben im Fall 200 Leute, die kommen, zweimal im Monat. Und dann, wenn jetzt du neidisch wärst, dann würdest du nicht sagen, ich hasse im Fall das Hinterduckungen führt, das ist eh scheiße und Kinder sollten gar nicht in die Kille. Sondern du würdest sagen, ja, das ist mega interessant, ich habe das auch schon gehört, aber man muss einfach sehen, Hinterduckungen führt, ist einfach demografisch ganz ein anderer Ort als Kilchberg, weisst und die haben auch ganz eine andere Geschichte mit Kindern und die Infrastruktur ist natürlich dort auch total nicht vergleichbar mit unserer. So quasi wie sagen, du zwingst mich in ein Spiel, wo ich gar nicht dazugehöre. Und ich sage das darum, weil das zeigt letztendlich, und ich meine jetzt gerade nicht die damit, darum habe ich jetzt die genommen, oder, das Beispiel. Es zeigt letztendlich, dass es so passiert, dass sobald du positiv über ein Projekt von jemand anderem redest, verstehen das viele professionelle Mitarbeiter in der Kirche, sind bei weitem nicht nur Pfarrpersonen. Also es gibt auch Sozialdiakone und Sozialarbeiterinnen und also wirklich alles. Verstehen das so, dass man eigentlich sagen will, hey, warum machst du eigentlich nicht so eine Kinderkille, Sibyl? Oder? Und ich glaube, das ist auch so wie das Problem, dass man, statt dass der erste Impuls ist, dass man sich freut, dass nicht mehr etwas gut gelingt, hat man irgendwie gerade schon 16 Gründe, warum das nur genau dort kann funktionieren und sicher nichts mit dieser Pfarrperson zu tun hat, die das macht.
Ja, ich glaube, das ist gut beobachtet. Ich meine, teilweise, es klingt jetzt gerade blöd, wenn ich das sage, aber teilweise stimmt das ja auch. Also, dass es wirklich eben konkrete Bedingungen vor Ort sind, wo auch etwas gelingen lassen und wo man nicht einfach so kopieren kann. Und ich finde, das ist dann auch Teil von der Analyse, wenn man schaut, warum gelingt etwas und könnte man das echt auch in der eigenen Gemeinde zur Umsetzung bringen. Ja, aber ich würde mir einfach wünschen, weißt, man würde sich, und eben nochmal, ich erlebe das von ganz vielen Pfarrerinnen und Pfarrern, die das auch machen. Also, die sich austauschen, die sich freuen, die einfach sagen, alles, was in unserer Kirche gelingt und den Menschen Freude bringt und irgendwo ein guter Beitrag ist, für unser Leben und unsere Gesellschaft, hey, an dem müssen wir doch einfach uns freuen. Das erlebe ich ganz, ganz viel so. Und gleich finde ich es immer noch umso irritierender, wenn das nicht so ist, und da muss ich mich auch, also ich nehme mich da gar nicht aus. Also ich sage nicht, ich bin gar nie neidisch und ich gönne allen alles. Aber ich finde auch, dass das, also ich versuche eigentlich möglichst frei von Neid zu sein, weil mir das zu anstrengend ist. Also weil ich es viel angenehmer finde, können gönnen, oder? Können wirklich jemandem etwas gönnen und sich an etwas freuen, weil, ja, weil das einfach auch, weil das ein schönes Gefühl ist. Und Neid ist doch echt ein ekliges Gefühl. Und ich glaube, das kann man schon auch ein bisschen mit, also um jetzt so ein bisschen ein Modewort zu nehmen, manchmal braucht es da halt vielleicht auch einfach ein bisschen ein anderes Mindset. Weißt, und dann gibt es ja noch, wir haben jetzt ein paar Mal darüber geredet, Neid, weil jemand etwas hat, was man auch gerne hätte. Und es ist nicht, dass man das dem nicht gönnt, sondern man merkt einfach, ich hätte das auch gerne. Oder ich würde das auch gerne können. Was ich noch viel problematischer finde, ist so eine Haltung, ich gönne das dem nicht.
Ja, das ist mega schlimm.
Und das gibt es eben auch.
Das finde ich auch.
Das gibt es auch. Ja. Und natürlich kann man mal...
Das wäre dann schon fast Missgunst,
ja,
oder?
Ja, Missgunst. Und das finde ich dann... wirklich keinen schönen Charakter zu. Ich sage auch nochmal, auch du und ich sind sicher nicht frei von Missgunst. Das hängt ja auch viel damit zusammen, zum Beispiel, wenn man jemanden nicht mag.
Darum schreibe ich immer so böse Sachen über Godi Locher.
Ja, genau. Also da noch eine herzliche Kolumnenempfehlung oder Blogbeitrag, nicht Kolumnen. Ein Blogbeitrag, den du geschrieben hast, wo ich dir sehr dankbar bin. Ja, gut. Aber das muss ich jetzt dir ehrlich sagen, wenn wir jetzt über das Thema reden, dann führt uns das in die Untiefe von der menschlichen Psyche, wo ich glaube, da müssten wir dann
ja, wir müssen das auch nicht diskutieren. Genau. Es ist nur mega interessant, dass ja dort das ganze Argument immer darüber läuft, dass eigentlich in dieser Kultur vom Neid und von der Missgunst wahre Grösse und Genialität nicht können gedeihen, weißt? Und ich glaube tatsächlich, dass das ein Punkt ist, wo sich jede und jeder immer wieder selber muss fragen. Ich glaube einfach nicht, dass es jetzt dort so ein entscheidender Punkt war. Darum ist mir das so in Sinn.
Nein, sicher
nicht. Wir können nachher noch überlegen, ob wir das rausschneiden oder
nicht. Aber ich glaube, du sprichst etwas Wichtiges an. Wir können ja den Namen piepen. Weil eigentlich finde ich es wirklich auch schwierig, da weiter eine Plattform zu geben dafür. Aber was du Wichtiges ansprichst, ist die sogenannte Neidkühle. Die gibt es natürlich auch. Also Neidkühle meine ich, wenn irgendjemand kommt, berechtigte Kritik äußert und man kommt dann zu hören über, ja, du bist ja noch neidisch. Oder?
Genau,
und das ist natürlich auch etwas,
Sibi,
wo schwierig ist.
Ja, das finde ich auch. Aber wir sind am Ende von der Zeit und ich denke, statt dass wir jetzt grosse, weise Abschiedsworte finden, machen wir einfach beide erzählen, wenn sie das letzte Mal auf etwas oder jemanden neidisch sind. Ist gut, wenn ich anfange? Das passiert bei mir regelmäßig einmal im Jahr, und zwar dann, wenn die neuen iPhones rauskommen. Und jetzt ohne Scheiß, ich hocke dann wirklich so im Zug, also vor allem laufe ich so durch den Gang, und wenn ich nachher Leute sehe, die das neue iPhone haben, dann ist das wirklich etwas, was bei mir echt so einen Schmerz auslöst. Und ganz, ganz fies ist, weißt, wenn sie so von der Form ändern, so dass du schon von Weitem siehst, dass es ein neues ist. Zum Beispiel dort, wo es drei Kameras hatte plötzlich. Okay. Und ich immer noch mit nur einer Kamera. Und ich denke dann immer, nein, du brauchst das nicht, du kannst das auch ohne, du bist trotzdem ein wertvoller und geliebter Mensch. Aber es fühlt sich halt dann nicht so an. Und das ist bei mir wirklich so aus purem Neid, dass andere Leute im Zug hocken und jetzt auch arbeiten, aber ein neues iPhone haben und ich nicht, gehe ich nach spätestens 2 Wochen in den Laden und ruiniere mich.
Das ist einfach so ein Opfer von der modernen Marktwirtschaft. Das ist unglaublich.
Mega, oder? mega.
Wir haben das nicht abgesprochen, dass du das fragst am Schluss, weil ja eigentlich sowieso außer dem Thema nichts abgesprochen ist. Aber nein, ich sage es nur darum, ich habe trotzdem aus der Pistole geschossen gewusst, was ich würde sagen. Das wird dich jetzt überraschen. Ich bin auf dich neidisch.
Auf mich?
Und zwar...
Krass.
Du hast sicher auch keine Ahnung, wegen was. Es ist sogar das Thema...
Nein, wirklich nicht. Apple-Kopfhörer?
Nein, die habe ich selber. dass du angefangen hast zu joggen. Und dass dir das so gelungen ist. Und zwar, das ist wirklich etwas, was ich ganz, ganz toll finde und auch gerne hätte, dass mir das auch gelingt. Ich bin schon 2-3 Mal kurz davor gewesen, dich zu fragen, du hast doch mal gesagt, du hast so angefangen zu joggen, indem dass du so einen Podcast angefangen hast, hören, wo es, glaube ich, ums Rennen geht. Und ich habe schon ein paar Mal dir das schreiben und dann gedacht, nein, wenn ich jetzt dir das schreibe, muss ich nachher mit dir ganz lange darüber reden, warum und wie du angefangen hast zu joggen, und auf das habe ich nicht so Lust. Aber ich merke, ich würde das auch gerne können, so ich würde das auch gerne schaffen, so von Ja, also ich wollte dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ich habe dich jetzt vor einigen Jahren noch nicht als die Sportskanone wahrgenommen und jetzt gehört Sport doch wirklich fix zu deinem Alltag dazu. Dir ist das gelungen und mir ist das noch nicht, ich sage jetzt bewusst, noch nicht gelungen und das würde ich auch
Ja.
gerne können und da bin ich wirklich neidisch und hoffe immer noch, dass ich mal nicht mehr muss neidisch sein, sondern kann sagen, so, jetzt ist es mir auch gelungen. Ich träume sogar regelmäßig, dass ich jogge, aber es ist bis jetzt eben tatsächlich nur ein
Krass.
Traum. Ja, ey.
Oh, Sibyl, das hat mir jetzt gerade mega gut da und wir können das aber ganz, ganz einfach auflösen. Wir gehen einfach zusammen
Nein, eben,
joggen.
genau das war die Angst, warum ich dir das nicht geschrieben habe. Genau. Jetzt verlassen wir das Thema wieder.
Okay.
Uns würde es
Gut.
natürlich sehr interessieren, wie geht ihr mit dem Neid um? Auf was seid ihr neidisch? Oder das will ich sogar mal missgünstig. Was meint ihr, lohnt sich der Neid, lohnt sich der nicht? Alles rund ums Thema Neid, gerne demnächst in meiner Story auf Instagram. Da freuen wir uns natürlich sehr über eure Nachrichten. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und möglichst wenig Neid und ganz viele Sachen, die ihr bei euch in eurem Leben habt, wo ihr könnt euch darüber freuen, sodass es euch gelingt, dann auch euch über Sachen im Leben von anderen zu freuen. Ist das nicht schön? Ist das jetzt nicht gerade
Das
so
ist
schön
wunderschön.
pastoral
Das ist
gewesen?
wunderschön. Und dann hören wir uns in ziemlich genau 2 Wochen wahrscheinlich wieder mit einer von den nächsten 7 Todsünden. Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.